Ja, heute, lieber Karl Christian, vermutlich eines deiner Lieblingsthemen, über welches wir sprechen werden. Und zwar geht es um den Megatrend Nachhaltigkeit. Ist das so?
In der Tat spreche ich wirklich gerne über Nachhaltigkeit, weil ich davon überzeugt bin, dass tatsächlich Nachhaltigkeit oder gesellschaftliche Verantwortung uns wirklich als Gesellschaft und als Wirtschaft weiterbringen kann.
Bist du denn der Meinung, dass du einen nachhaltigen Lebensstil pflegst?
Ehrlicherweise nein. Da gibt es bei mir wie bei vielen anderen noch erheblichen Verbesserungsbedarf. Aber ich glaube, dass das ohnehin Veränderungsprozesse sind, sowohl im Einzelnen als auch in der Gesellschaft, als auch in der Wirtschaft, die tatsächlich auch nicht wie so ein Lichtschalter funktionieren, sondern die tatsächlich eine Verhaltensänderung über einen gewissen Zeitraum erfordern und letztendlich auch bedingen.
In unserer Sendereihe über Megatrends werden wir heute also über das Thema Nachhaltigkeit sprechen oder wie andere auch sagen, Neoökologie, wie beispielsweise beim Zukunftsinstitut zu lesen ist. Wie wir es klassifizieren und definieren wollen, dazu gleich mehr. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Benzmann, dem Management-Podcast.
Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
So, und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Bei Benzmann, dem Management-Podcast. In unserer Sendereihe über Megatrends werden wir heute über das Thema Neoökologie sprechen, beziehungsweise über das Thema Nachhaltigkeit. Und allein schon bei dem Spoiler, den wir am Anfang setzen, lieber Karl Christian, merken wir, dass die Definitionen und das Spektrum, über dieses Thema zu sprechen, doch sehr, sehr weitläufig ist. Neoökologie, hatte ich eingangs gesagt, könnte man beim Zukunftsinstitut lesen. Andere sprechen wiederum von ökologischer Ökonomik. Ich finde Nachhaltigkeit eigentlich ganz gut treffend, aber auch wieder irgendwie ein bisschen zu kurz gesprungen. Ja. Dann geht es wieder eher in Richtung ESG, was aber vielleicht auch eher wiederum im finanziellen Kontext zu sehen ist. Lieber Karl Christian, helf mir mal aus dem Nachhaltigkeitsdschungel, wenn wir über diesen Megatrend sprechen.
Also tatsächlich sind die Begrifflichkeiten schwierig und teilweise auch recht schillernd, zum Teil auch missverständlich verwandt. Und ich glaube, über allem schwebt tatsächlich, und deshalb bin ich weitestgehend einig mit dir, die Oberbegrifflichkeit Nachhaltigkeiten. Ob ich die dann definiere in einem Subkontext Richtung Neoökonomie, worüber man durchaus auch trefflich streiten kann, oder im Hinblick auf gesellschaftliche Verantwortung. Das sind dann ehrlich gesagt Verästelungen, aber alles findet sich eigentlich unter dem Oberbegriff Nachhaltigkeit.
Wir sprechen hier in der Sendereihe über Megatrends, vor allen Dingen im Kontext, was ein jeweiliger Megatrend bringt für ein Unternehmen. Also zum einen erstmal, was Geschäftsmodelle angeht, aber natürlich auch für die interne Organisation, also was das Management angeht, was Führung angeht, was eben auch die Struktur innerhalb eines Unternehmens angeht. Dann lass uns doch bitte mal die erste Perspektive sozusagen erblicken, was vor allen Dingen auch im gesellschaftlichen Kontext zu sehen ist. Was passiert denn da jetzt eigentlich im Kontext Nachhaltigkeit? Haben wir beispielsweise durch Fukushima, haben wir beispielsweise durch Corona die eigene Verletzlichkeit entdeckt und daraus unsere Rückschlüsse gezogen?
Ich denke schon. Also ich bin sicher, dass gerade die von dir angesprochenen Geschehnisse im jetzt 21. Jahrhundert letztendlich dazu geführt haben, dass wir als Mensch, als Gesellschaft und tatsächlich auch, wie gesagt, auf Ebene der Unternehmen anfangen, anders zu denken. Ich glaube, das Thema Klimawandel verfolgt uns ja schon tatsächlich seit der Kindheit. Es war klar, dass die fossilen Brennstoffe zur Neige gehen. Das war ja vielfältig auch schon in den 80er und 90er Jahren thematisiert worden. Es war auch klar, dass wir eine Erderwärmung haben. Das sind alles keine Phänomene der Neuzeit, sondern das sind eigentlich langlaufende Veränderungsprozesse, die wir tatsächlich schon länger wahrnehmen. Aber die Dynamik ist eine andere. Wir haben jetzt gemerkt, und da bin ich 100% bei dir, dass wir nicht annähernd so resilient sind, wie wir denken. Die Intensitäten der Veränderungen sind spürbar bei uns. Jetzt, wenn wir gerade aktuell auf dieses Jahr blicken, dann sind die Entwicklungen im Mittelmeerraum ja dramatisch, was zum einen die Hitze und jetzt aber auch die Flutkatastrophe in Griechenland angeht. Das sind alles Ausdrücke eigentlich dessen, dass der Planet am Ende seiner Leistungsfähigkeit ist und dass uns auch neben der Erderwärmung und dem Klimawandel tatsächlich letztendlich auch die Ressourcen allmählich ausgehen. Das hatten wir gerade eben am Beispiel der fossilen Brennstoffe schon angesprochen. Führt aber dazu, dass wir anders denken müssen. Und zwar anders denken müssen als Menschen, anders denken müssen in den Gesellschaften und anders denken müssen, was unsere Geschäftsmodelle, was unsere Ökonomie angeht. Da gibt es in der Zwischenzeit ja auch jede Menge Regulatorik. Du hattest schon angesprochen den Green Deal der Europäischen Union, der ja tatsächlich auch eine Transformation hin in eine grünere, auch umweltbewusstere, ressourcenschonendere Ökonomie darstellt. Und ich glaube tatsächlich, der Veränderungsprozess ist da, er ist real. Wir haben den vielfältig ja auch an sehr plakativen Gegenständlichkeiten, wie zum Beispiel der E-Mobilität, schon diskutiert. Aber wie gesagt, wir müssen uns dem tatsächlich ganzheitlich stellen.
Ich würde nochmal auf den Gedanken dahinter eingehen. Also was nun jetzt der Treiber ist und was letztendlich auch die Aufgaben des jeweiligen Unternehmens angeht. Also begreifen wir uns nun als Problem und müssen für eine Lösung sorgen und wollen für eine Lösung sorgen im Bereich der Nachhaltigkeit, oder ist vielleicht doch ein völlig anderes Bewusstsein dahinter?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich glaube tatsächlich, dass eine gewisse Regulatorik dazu geführt hat, dass sich ein Bewusstsein entwickelt. Das ist aus meiner Sicht nicht der schönste Weg, aber er ist der Weg, der tatsächlich stattgefunden hat. Wir haben ja festgestellt, dass sich um das Thema Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Verantwortung tatsächlich Anfang dieses Jahrhunderts keiner so richtig kümmern wollte. Wir haben dann aber durch gerade diese ESG-Aktivitäten der Europäischen Union festgestellt, dass in dem Moment, wo ich den Kapitalmarkt, und da hatten wir in vergangenen Folgen schon teilweise intensiv drüber gesprochen, wenn ich den Kapitalmarkt und damit die Möglichkeiten der Refinanzierung der Unternehmen tangiere mit diesem Thema und nur noch bestimmte grüne Strukturen fördere durch die Finanzierung, dass dann tatsächlich ein Umdenken erzwungenermaßen stattfindet. Dazu hin müssen die Staaten tatsächlich mit dem Klimawandel auch umgehen. Also erlassen ja jede Menge Gesetze und Verordnungen, die auch wieder dazu führen, dass letztendlich sich Rahmenbedingungen verändern. Die Unternehmen haben also sozusagen einen regulatorischen Druck, weil sie Vorgaben bekommen seitens der Staaten, seitens der Regierung. Auf der anderen Seite, und das ist die Perspektive, die für Unternehmen ja genauso wichtig ist, funktioniert kein Unternehmen ohne den Kunden, also ohne die Perspektive auf den Kunden, das Produkt und damit den Umsatz. Und da nimmt man natürlich auch wahr oder kann feststellen, dass die Kundenperspektive eine andere geworden ist. Die Kunden fordern nachhaltige Produkte ein. Die Kunden fordern ein, dass tatsächlich Lieferketten anders organisiert sind, dass in der Lieferkette tatsächlich Verantwortung übernommen wird und so weiter. Da ist also tatsächlich auch ein Druck vom Markt her auf die Unternehmen, neben dem regulatorischen Druck, der dazu führt, dass sich Geschäftsmodelle ändern, dass sich auch Unternehmen in ihren Strukturen und in ihren Ausrichtungen ändern.
Wie entsteht genau dieser Druck? Also nochmal vielleicht zu der Frage zurück. Also wie entsteht er? Ist es die Angst davor, dass irgendwann alles rum ist, sozusagen ums Eck, ja? Also sprich, dass wir alle, überspitzt gesagt, untergehen werden. Oder ist es die gemeinsame Vision nach mehr Lebensqualität. Das eine ist eben, sag ich mal, ein Angstmotiv, ja, und das andere ist ein Freudemotiv sozusagen hinter diesem Megatrend.
Also ich glaube, dass tatsächlich zuerst dass die von dir angesprochene Angst vorherrschend war. Also die Sorge, mit dem eigenen Geschäftsmodell, mit den eigenen Produkten nicht überlebensfähig zu sein. Mhm. Verstärkt natürlich dadurch, dass gesetzliche Vorgaben gemacht wurden, wie man am Beispiel der Elektromobilität oder der Mobilitätsveränderung ja erkennen kann, dass eben ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Verbrennerfahrzeuge mehr zugelassen werden können. Das heißt, da gab es natürlich schon mal einen erheblichen Druck, dass ich weiß, ich habe noch einen eine Restlebenszeit sozusagen meiner Produkte und danach muss ich was Neues machen. Es ist mir deutlich zu wenig auf der von dir angesprochenen zweiten Ebene passiert, nämlich in dem gestalterischen Moment diese Vision tatsächlich sich auch zu eigen zu machen und tatsächlich einen Gestaltungsraum für sich in Anspruch zu nehmen, um seine Produkte, sein Geschäftsmodell, seine Organisation fit für diese Herausforderung zu machen, fit für diese Transformation. Und das erlebe ich auch ehrlich gesagt in der Praxis zu wenig. Da ist sehr viel Festhalten am Bestehenden. Da ist sehr viel Ausnutzen der Restopportunitäten. Absolut. Und da ist vergleichsweise wenig Gestaltung.
Ganz spannender Aspekt, weil das ja auch implementiert die Sichtweise auf die Dinge. Also wenn ich jetzt Dinge eben so sehe, wie du es gerade gestaltet oder dargelegt hattest, dann springe ich natürlich sehr kurz. Aber wenn ich eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge habe, also ich will jetzt mal das Wort Achtsamkeit bemühen, ja. Das gilt natürlich auch im unternehmerischen Kontext. Wenn du sehr viel achtsamer auf das schaust, was da ist und es sehr viel tiefer hinterfragst und überlegst, ob das, was da wirklich gemacht wird, Sinn macht. Wenn du quasi überall ein Fragezeichen hinter nahezu jedem Prozess, hinter jedes Produkt, hinter jedes Geschäftsmodell, hinter jede Logik sozusagen setzt, dann wärst du, glaube ich, genau auf einem guten Weg hin zu dieser Nachhaltigkeit, die in Richtung Vision und nicht Angst das Unternehmen treibt.
Aber du hast ja jetzt gerade eben in deinen Ausführungen wirklich alle Schlagworte der letzten Jahre verarbeitet. Also von Purpose Thinking, also diesem sinnstiftenden Handeln und Tun, über Achtsamkeit, die ja bis hin zu Krimi-Titeln sich in der Zwischenzeit ausgeprägt hat. Und dann eben zuletzt auch, und das ist aus meiner Sicht schon zwar auch ein Modebegriff auf der anderen Seite, aber zum Teil auch das, was uns fehlt, nämlich die Widerstandsfähigkeit, also die Resilienz. Also dass wir tatsächlich teilweise stabile Strukturen eigentlich noch nicht in neue Strukturen überführt haben, die eine ähnliche Stabilität haben.
Was auch letztendlich den Stellenwert des Menschen in diesem Megatrend auch nochmal, glaube ich, neu zu überdenken gilt. Wir sind jetzt quasi weder der Zerstörer der Welt, noch sind wir sozusagen der Löser der Welt, sondern ich glaube, es geht eigentlich auch um eine Integration in die Welt. Wir sehen uns nicht über alles hinweg, sondern wir versuchen letztendlich unsere Rolle in der Natur und in der Welt zu finden. Und
das darauf Individuum.
Und darauf letztendlich natürlich auch unsere Geschäftsmodelle auszurichten.
Ja, genau. Also das ist definitiv so. Also das sind wir ja jetzt auf der menschlichen Ebene. Und da glaube ich ganz sicher, dass Nachhaltigkeit bei den Menschen, nicht bei jedem, aber doch in der Gesellschaft angekommen ist, dass Nachhaltigkeit eine Rolle spielt und dass wir da tatsächlich nicht mehr, ja, wie soll man sagen, groß erklären müssen, was notwendig ist, dass wir tatsächlich hier in diesen verhaltensändernden Prozessen sind, von denen wir ganz zu Beginn gesprochen hatten.
Eine Frage, die sich aufdrängt, ist: Wirtschaft wird ja oft auch dadurch gekennzeichnet, dass sie durch Wachstum sich definiert. Ja, ein Unternehmen ist letztendlich ein Organismus, welcher wachsen will, welcher sich vielleicht diversifizieren will, welcher größer werden möchte.
Dein Satz ist total richtig, wenn du den in Vergangenheitsform setzt. Also in der Vergangenheit haben sich Unternehmen tatsächlich einer Wachstumsökonomie gestellt und waren Bestandteil einer Wachstumsökonomie.
Aber das ist doch noch immer so. Also wenn ich mir die ganzen Quartalsberichte anschaue, die wieder um die Ohren geschlagen werden und die Berichterstattung in den Medien, da geht es ja nicht darum zu sagen, hier pass mal auf, du hast besonders geil irgendwelche ESG-KPIs erfüllt, sondern es geht darum, ja, plus, minus.
Aber und
wenn minus, dann wirst du abgestraft am Finanzmarkt, am Kapitalmarkt, ja, und wenn plus, dann ist gut.
Wobei, das sind jetzt zwei unterschiedliche Dinge. Also zum einen, meine These ist, die wachstumsorientierte Ökonomie wird nicht wirklich unsere Zukunft bestimmen, sondern wir werden auf eine gemeinwohlorientierte Ökonomie umschiften, Klammer, müssen. Ich glaube zum Zweiten, dass der Fokus, den du gerade angesprochen hast, auf die Ergebnisstruktur nicht zwangsläufig, und das ist definitiv richtig, was du gesagt hast, nicht zwangsläufig bedingt, dass wir ein wachstumsorientiertes Geschäftsmodell brauchen. Ich brauche dafür kein Wachstum, um profitabel zu sein, sondern ich kann auch mit dem Bestand in der bestehenden Unternehmensgröße, in der bestehenden Umsatzrelation also profitabel sein. Und dass Profitabilität, also das Erzielen eines positiven Ergebnisses, nun mal die Grundlage einer marktkapitalistischen Struktur ist auch klar. Also wir haben tatsächlich keine Struktur, dass die Unternehmen auf Non-Profit ausgerichtet sind und tatsächlich planwirtschaftlich nur noch zur Daseinsvorsorge funktionieren. Ja. Das ist ja nicht unser Wirtschaftssystem, das ist nicht unser Gesellschaftssystem und wir haben ja auch gesehen, dass genau diese Ausrichtung gescheitert ist. Aber zurück. Wachstumsorientierung heißt, ich will ständig größer werden, ständig größer werden, ständig größer werden, damit auch mehr Ressourcen in Anspruch nehmen. Und das hat der Club of Rome schon in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts als endliche ökonomische Grundthese ja proklamiert. Und das glaube ich eben auch. Wir werden Unternehmen erleben, die nicht mehr per se zwangsläufig wachsen müssen, sondern die tatsächlich auch in ihrer Profitabilität bestandswahrend unterwegs sind.
Hört sich, finde ich, in der Theorie super spannend an, aber in der Praxis setze ich da jetzt mal ein ganz fettes Fragezeichen, ja. Weil, schauen wir doch einfach mal vielleicht zu den Mitarbeitern, die in einem Unternehmen arbeiten. Heißt das in deiner Logik, dass die ewig das gleiche Gehalt behalten müssen, dass dort keine Steigerungen beispielsweise möglich sind? Wenn du rausschaust, würden viele sagen, naja, also verstehe ich nicht. Also wenn das Unternehmen nicht wächst, dann kann mein Gehalt nicht wachsen und wenn mein Gehalt nicht wächst, dann kann ich entsprechend nicht mehr so konsumieren, wie ich will und außerdem ist ja sowieso alles teurer geworden. Ich finde, das klingt in der Theorie, klingt das total spannend, in der Praxis finde ich das schwierig.
Naja, also jetzt hast du eine Kostenposition und eine Unternehmensressource rausgegriffen, das Personal, bei dem ich sowieso der Meinung bin, wie wir künftig mit Personal umgehen, wird sich auch nochmal dramatisch verändern. Das haben wir auch im Kontext von New Work schon diskutiert. Mhm. Das ist sicher auch wert, nochmal eine eigene Folge zu machen, weil ich einfach glaube, dass dieser ganze Bereich Humankapital, also all das Wissen, das in der Belegschaft sich findet, ist bei weitem unterschätzt und wird zu wenig als wertstiftend betrachtet im Unternehmen. Also von daher glaube ich, ist das jetzt auch nicht unbedingt die Position, über die wir die maximale Uneinigkeit erreichen können. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir erleben, dass in den Geschäftsmodellen sich Dinge ja derart verändern, dass ich zum Beispiel mit höheren Serviceleistungen rund um ein Produkt tatsächlich in der Zwischenzeit anfange, Geld zu verdienen. Also wir merken, dass ja alle in unseren Autos waren vormals die Dienste, die Automobilanbieter angeboten hatten, die jetzt in den zentralen Kommunikationsplattformen drin waren, also Navigation, Konnektivität etc., waren ja vollkommen kostenfrei. Jetzt sehen wir, dass zunehmend diese Leistungen als Pakete angeboten werden, genauso wie wir vormals eben ein Lichtpaket, ein Winterpaket oder sonst irgendwas gekauft haben. Also sprich, Zusatzleistungen am gleichen Produkt bekommen einen Wert, bekommen einen Preis. Und das führt natürlich nicht zwangsläufig dazu, dass ich einen höheren Aufwand gehen muss, dass ich höhere Kosten habe, sondern es verändert sich einfach. Ich kann damit mit einem Produkt mehr Umsatz machen. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass ich wachsen muss. Das heißt nicht, dass Volkswagen mehr Autos verkaufen muss, sondern sie machen mehr Geschäft in dem einzelnen Fahrzeug.
Dann würde das, sag mal, unterm Strich bedeuten, klüger oder cleverer statt weniger, statt Verknappung sozusagen.
Genau. Aber ressourcenschonend. Also das ist ja definitiv ressourcenschonend. Und wenn das dann dazu führt, und da gibt es ja auch tatsächlich entsprechende Projekte, entsprechende Überlegungen, dass die Gegenstände auch besser nutzbar sind über ihren Lebenszeitraum, dass sie dann besser recycelt werden können und wieder neu in Wertschöpfungsströme integriert werden können, dann ergeben sich auch ressourcenschonende, nicht wachstumsorientierte Geschäftsmodelle, die tatsächlich aber für die Unternehmen in der Profitabilität durchaus interessant sind.
Voraussetzung für diesen Weg, dieser Green Technology,
absolut,
ist das Thema Innovation.
Ganz klar, auch dass wir tatsächlich, und da gibt es noch ganz, ganz viel zu leisten, dass wir über gewisse Strukturen überhaupt mal Kreislaufwirtschaften organisiert bekommen. Da müssen wir uns über Standards einigen. Da müssen wir uns vor allen Dingen, ja, das ist ja kein nationalstaatliches Phänomen, sondern im Regelfall supranational zu organisieren. Da muss noch sehr viel auch von den Rahmenbedingungen verbessert und vereinheitlicht werden, damit wir tatsächlich in ökonomische Strukturen kommen, die mit weniger Ressourcenbelastung auskommen.
Und die Voraussetzung von Innovation muss ja auch definiert werden.
Absolut.
Also du kannst ja innovieren, um mehr sozusagen zu machen und zu wachsen. Ja, aber du kannst ja auch innovieren vor dem Hintergrund beispielsweise einer Gemeinwohlorientierung. Erfordert aber wiederum vom Management, welches ja im Prinzip die Rahmenbedingungen für Innovation schafft, dass erstmal vermittelt werden muss, um was geht's denn jetzt eigentlich? Ja, also möchten wir jetzt rein effizienter werden, möchten wir wachsen, wie gesagt, ja, oder möchten wir uns mit allen Innovationen, die wir innerhalb des Unternehmens vorantreiben, an dem Thema Gemeinwohl orientieren oder an dem Thema Nachhaltigkeit orientieren, an dem Thema Postwachstum beispielsweise orientieren. Also ich glaube schon, dass diese Frage der Sinndefinition ganz, ganz zentral sein wird für das Management. Und das nicht nur zu definieren, sondern es auch wirklich kommuniziert zu bekommen. Ja. Weil das wird natürlich auch wiederum einen Einfluss auf dich als Arbeitgeber haben. Und je nachdem, mit was für einer Message du da rausgehst, ziehst du entsprechende Leute halt auch an.
Absolut.
Oder stößt sie auch ab, muss man ja auch sagen.
Genau. Also würde ich alles unterschreiben, halte ich genau für richtig.
Wenn wir gerade uns mal genauer diese Arbeitswelt anschauen und auch vielleicht mal die neuen Generationen, eine Generation Z beispielsweise, für die das ja schon fast von Anfang an mit ins Lehrbuch geschrieben ist, das Thema Nachhaltigkeit, vor allen Dingen aber auch bei der Arbeitgeberauswahl, habe ich auch erst kürzlich wieder in einigen HR-Texten gelesen, dass ganz bewusst auch das Thema Nachhaltigkeit schon beim Rekrutierungsprozess thematisiert werden muss und soll. Dass man darüber spricht, dass man über das Verständnis spricht und so weiter und so fort. Sind wir da schon angekommen oder sind wir da noch relativ weit weg?
Ich glaube, da sind wir tatsächlich noch sehr auf dem Weg. Mir kommt das manchmal so vor, obwohl ich selbst ja nicht wirklich erlebt habe, wie die Generationskonflikte in den 68ern. Also du hast eine junge Generation, die anderes fordert, und du hast eine ältere, sozusagen Elterngeneration, die noch an Bestehendem festhält. Und so ähnlich kommt mir das jetzt auch vor, nur ist das noch kein wirklich großer gesellschaftlicher Konflikt, wenn man, wie gesagt, mal die derzeitigen Klimaaktivisten noch nicht in den radikalisierten Bereich einordnet. Aber wir sehen, Fridays for Future Klimaaktivisten sind tatsächlich ein Ausdruck dieses gesellschaftlichen Konfliktes, dass unsere Generation, also die Elterngeneration, ja tatsächlich mit einer Mischung aus Unverständnis auf diese neue Erwartungshaltung einer Fokussierung auf bestimmte Themen, eine Ablehnung des Lebensstils, des Lebensstandards der Älteren, eigentlich mit einer gewissen Unfähigkeit zu reagieren konfrontiert ist. Also ich, wie gesagt, ich sehe da eine ähnliche gesellschaftliche Spannung. Und ich sehe auch, wenn ich jetzt allein auf mein Unternehmen blicke, die Generationen, also die sozusagen 40 plus versus der jetzigen Werkstudentenberufsanfänger, schon mit unterschiedlichen Triggern, mit unterschiedlichen Treibern, mit unterschiedlichen Impulsen unterwegs, die man dann in einem Unternehmensumfeld, genauso wie in der Familie, ja dann irgendwie wieder verbinden muss.
Richtig. Letztendlich ist es dann aber auch wiederum eine Frage der Unternehmensvision. Oder anders gesagt, wenn du als Unternehmen keine nachhaltige Unternehmensvision hast, hast du ja im Prinzip schon verloren.
Absolut. Aber du musst halt, und das kommt mir manchmal zu kurz, du musst in diese nachhaltige Unternehmensvision sowohl die Älteren als auch die Jüngeren einbinden. Und das heißt ja, du musst den Älteren ihre Sozialisierung belassen. Also das heißt, das Dienstfahrzeug, das Einzelzimmer, all diese Insignien der Macht, die sich da gebildet hatten.
Der Parkplatz neben der Tür.
Genau, die Anzahl der Fenster und so weiter. Musst du ja genauso respektieren wie auf der anderen Seite die Erwartung, dass es eben bald keine Firmenfahrzeuge mehr in dem Unternehmen gibt, sondern nur noch Fahrräder, dass bestimmte, sage ich mal, Freiräume geschaffen werden, was den Arbeitsort angeht, was die Arbeitstätigkeit angeht. Das musst du ja in Einklang bringen. Also du hast in jedem Unternehmen sozusagen die ältere Generation, die noch ganz anders geprägt ist, ganz anders sozialisiert ist, und die junge Generation, die du zusammen in diese Vision binden musst. Du kannst ja nicht nur sagen, ich setze jetzt praktisch
ganz
auf
klar
eine Vision,
ja,
mit denen ich tatsächlich einen Teil der Workforce erschrecke.
Ja, vor allen Dingen, wie du auch, sag ich mal, Nachhaltigkeit oder den Wert der Nachhaltigkeit mit auch einem Wert der Freiheit verbinden kannst.
Genau. Aber, und das ist mir nochmal wichtig zu betonen, auch wenn ich es vorhin schon mal gesagt hatte, wir müssen uns schon durchaus auch Zeit für diesen Veränderungsprozess geben. Das ist kein Schalter, sondern es ist ein Entwicklungsprozess, bei dem wir das Ziel nie aus den Augen verlieren dürfen, aber uns darüber auch im Klaren sein müssen, dass es eine Entwicklung ist. Und eine Entwicklung ist nicht geradlinig, sondern hat immer Hiccups, hat Umwege. Mit denen muss man kalkulieren.
Also wie relevant würdest du jetzt diesen Trend überhaupt global einschätzen? Ist es überhaupt ein Megatrend?
Ja.
Nach unserer Definition,
ja,
wo wir sagen, alles klar, der geht über 15, 20 Jahre, betrifft nahezu alle Länder auf der Welt, alle Menschen auf der Welt.
Also genauso kritisch, wie ich sonst den Megatrends gegenüberstehe und wie ich vielleicht auch dieser Begrifflichkeit Neoökologie gegenüberstehe, bin ich überzeugt davon, dass Nachhaltigkeit wirklich ein Megatrend ist, den du in egal welcher juristischen Ausprägung der Gesellschaftsform, in egal welcher gesellschaftlichen Struktur, religiösen Ausrichtung, geografischen Verortung, der spielt überall genau die gleiche Rolle. Weil alle sind genau den gleichen Rahmenbedingungen, was unseren Planeten angeht, ausgesetzt. Alle erleben auch die gleiche Veränderung. Und ich glaube, die globalisierten Wirtschaftsströme, und da kommt ja eher jetzt ein Vorteil dieser Globalisierung, erzwingen ja tatsächlich auch, dass alle anfangen, in die gleiche Richtung zu denken, weil sie ja globale Märkte eigentlich dann auch bedienen müssen. Und das ist für mich nicht überraschend. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, dass die deutsche Automobilindustrie und die Presse so überrascht sind, dass die Elektrofahrzeuge, die in China schon lange eine gewisse Rolle gespielt haben, jetzt hier auch einen fulminanten Auftritt auf der IAA und damit in ihrem Europageschäft haben. Das war meines Erachtens vollkommen absehbar.
Klar, die
Aber es ist ein globales Produkt, das meine ich nochmal damit. Du siehst, dass tatsächlich globale Produkte alle in die gleiche Richtung gehen.
Wenn wir über globale Produkte sprechen, fällt mir auf, dass irgendwo noch diese Vielfalt an nachhaltigen Geschäftsmodellen und Produkten irgendwo fehlt.
Absolut.
Weißt du,
auch an Konsequenz.
Genau. Du sprichst jetzt hier beispielsweise über die Automobilindustrie. Ja, ja. Jo, also klar, große Industrie, aber so der richtig fette Wurf ist irgendwie nicht da. Es geht eigentlich eher mehr so in Richtung Effizienz, es geht eher mehr in Richtung Ressourcenschonen, also erstmal hier in diese Linie. Es geht selbst im Privathaushalt, ja, so schau dir an solche Bücher wie ein Aufräumbuch, ja, dass man minimalistischer lebt, oder schau dir die Bestsellerliste beim Spiegel an. Irgendwie ist mehr, wenn du weniger hast und so weiter, ja. Das sind ja, sag ich mal, Trends, aber das Thema wirklich clevere, nachhaltige Produkte und Geschäftsmodelle da jetzt da draußen zu sehen, welche ja eigentlich für die Unternehmen ein Wahnsinnsansatz sein müssten, ja, in diesem Megatrend. Da passiert irgendwo zu wenig. Woran liegt denn das? Weil wir erstmal auf dieser einen Seite mit Effizienzgewinne und so weiter viel, viel Potenzial haben und dann sagen, dann schauen wir mal, was hinten rausläuft, oder weil wir einfach ideenlos sind. Wie würdest du sehen?
Ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass jedes Produkt hat ja einen Lebenszyklus. Und viele der Bestandsprodukte haben noch erhebliches Umsatzpotenzial. Also sind in ihrem Lifecycle noch eine Cash-Cow, die ich nicht abschneiden kann, ohne tatsächlich auch negative Konsequenzen zu haben auf mein Unternehmen.
Der Gaul kann noch eine Weile geritten werden.
Genau. Und neue Produkte sind in einem Anlaufstadium, die noch nicht die Umsatzpotenziale haben, um tatsächlich den Verlust der Cash-Cows zu kompensieren. Ein Top-Beispiel für meine These ist McDonald's. McDonald's stellt ja sukzessive das Sortiment tatsächlich um. Aber wenn du schaust, wie die Verteilung ist zwischen den klassischen Produkten und den neuen Produkten, dann könnten die nur von den neuen Produkten einfach nicht leben. Die schaffen es aber durchaus mit einer gewissen Konsequenz, neue Produkte so einzuführen, dass sie allmählich in die Position kommen von alten Produkten. Wo ich gleichzeitig aber auch dieses Hin und Her, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ja, das ist ein Entwicklungsprozess, kein Schalter, am Beispiel McDonald's nochmal gut erkennen kann, ist, sie haben ja vor Jahren schon mal entschieden, dass sie auf grün-gelb umstellen, von rot-gelb auf grün-gelb. Das war derart inkonsequent. Das ist ja wirklich ernüchternd, dass eine derart große Marke es nicht schafft, einen Hauptmarkenauftritt in einer Konsequenz umzustellen. Und wahrscheinlich liegt es genau daran, dass man sich nicht so sicher war, dass man zu große Sorge hatte dafür, dass der Endkunde das nicht wahrnimmt, weil man zum damaligen Zeitpunkt ein Nicht-Fleischprodukt im Burger-Sortiment hatte und das nicht glaubhaft gewesen wäre, da zu sagen, so jetzt sind wir grün. Allmählich würde das aber meines Erachtens durchaus Sinn machen, wenn man die damalige Strategie auch mit Nachdruck und mit mehr Nachdruck verfolgen würde.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Unternehmen da auch so ein bisschen uneid sind, vielleicht auch ein bisschen ängstlich, gerade was eben eine Kommunikation einer nachhaltigen Marke angeht. Ja. Ja? Also das Verständnis ist, naja, wir können erst dann raus mit der Marke, wenn wir es halt auch tatsächlich sind. Ja. Genau. Und wenn wir halt schon rausgehen und wir sind es noch nicht, dann müssen wir uns eben diesen Vorwurf des Greenwashings beispielsweise wiederum stellen. Und das wollen wir natürlich auch wiederum nicht. Ja, damit erschrecken wir wieder Konsumenten und Arbeitnehmer und so weiter. Ja, eine schwierige Entscheidung, aber was ist denn da der richtige Weg, mein Lieber?
Ja, also das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, weil die von dir beschriebenen Spannungsfelder gibt es tatsächlich. Und diese Spannungsfelder kann ich nur durch klare Strukturen, klare Prozesse und klare Veränderungstreiber, also Entwicklungsschritte, die ich anstrebe, meines Erachtens in eine belastbare und damit dann auch kommunikationsfähige, transparente Struktur überführen. Anders wird es meines Erachtens nicht gehen.
Das heißt also, Kultur folgt vor dem Geschäftsmodell und der Innovation.
Meine ich ja, ich glaube sowieso, dass Kultur auch ja so eine Begrifflichkeit, auf die man vielleicht vor 30 Jahren weniger Wert gelegt hätte als heute, so ein bisschen dieser Kit ist, der ermöglicht, dass ich überhaupt eine Veränderung aus einer gewissen Stabilität heraus unternehmen kann. Also, dass ich eine Verbindung habe zwischen den Mitarbeitenden, eine Verbindung habe zwischen dem Unternehmen, seinen Kunden. Dies ermöglicht, darüber zu reden, wie wir es anders machen könnten.
Ist das vielleicht nicht sogar genau der richtige Weg, dass man es nicht, sag mal, vom Markt her denkt, ja, dass wir, Mensch, wir brauchen jetzt irgendwie ein nachhaltiges Produkt, ja.
Ja, klar.
Oder wir müssen jetzt irgendwie ressourcenmäßig hier irgendwas jetzt an Zahlen draußen liefern, sondern dass man sagt, bevor überhaupt ein Produkt da draußen ist oder vielleicht auch an der Marke etwas unternommen wird, dass du erstmal das Thema Nachhaltigkeit für dich als Unternehmen denkst, auch mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Führungskräften, um damit sozusagen ein Beet zu schaffen, auf dem du dann sehen kannst und aus welchem dann Produkte folgen können. Also dass wir dann sozusagen, wenn ich wieder Ochs vom Berg stehe und mich frage, was wäre jetzt eigentlich der Schritt 1, ja, grün erstmal die Marke anpinseln oder mal ein Produkt probieren oder sonst irgendwas, wäre das vermutlich der allererste Schritt, weil naja, du kennst das, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken, ja, oder wenn du nach außen hin ein Bild vermittelst, welches nach innen nicht gelebt wird, dann hast du im Prinzip schon dein eigenes Grab gegraben.
Ja, also meines Erachtens genau richtig, nahezu philosophische Schlussworte.
Mein Lieber. Ich danke dir sehr mit einem Zwinkern in deinem Äuglein. Ich habe es ganz genau gesehen.
Ja, ich darf mich rächen mir jetzt für alle unterschwelligen Kommentare aller Zeiten. Nee, aber ganz im Ernst, ich finde, und das hat jetzt, glaube ich, auch die halbe Stunde gezeigt, dass wir das Thema Nachhaltigkeit nochmal aufgreifen sollten, auch wenn wir es wirklich schon häufig betrachtet haben. Aber es ist einfach so facettenreich und es wird uns beschäftigen. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
Und es muss uns auch beschäftigen. Jedenfalls. Und es macht ja auch tatsächlich Freude, darüber zu sprechen. Eben nicht, wenn darin Begrenzungen gesehen werden oder gar Verbote, sondern Gestaltungsmöglichkeiten. Exakt. Fantastisch, mein Lieber. Ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch.
Danke dir.
Lieber Karl-Christian. Und ich danke euch natürlich auch fürs Reinschalten. Wir hören uns spätestens in 2 Wochen wieder und dann werden wir uns einem weiteren Megatrend widmen, der vor allen Dingen, möchte ich sagen, in dieser Zeit aktueller ist denn je, aber wir dürfen es nicht nur sozusagen in militärischen Kontexten sehen. Lieber Karl-Christian, was ist das Thema unserer nächsten Folge?
Wir werden uns über Sicherheit und das persönliche Bedürfnis nach Sicherheit unterhalten. Und ich bin eben, wie du richtig auch sagtest, der Meinung, dass das zwar jetzt verschärft wird durch den Ukraine-Krieg in unserer Wahrnehmung, dass aber das Thema Sicherheit tatsächlich viele, viele Hintergründe, viele Facetten hat, die einfach auch mit der Unsicherheit, die vielfältig besteht, zu tun haben.
Genau, die Sicherheit des eigenen Lebens bis hin auch zu dem Arbeitsplatz. Mhm. Das wird unter anderem uns in der nächsten Folge thematisieren. Ich freue mich drauf. Bis dahin.
Dito.
Dir und euch alles Gute.
Vielen Dank.
Tschüss.
Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.